ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Manuel Hagel.
Ja, Tassi, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Herr Hagel. Sie sind CDU-Landeschef in Baden-Württemberg. Sie sind Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag. Habe ich SPD gesagt?
Ja, da war zu Beginn so ein S.
Oh, das tut mir leid.
Also
fangen wir mal von vorne an. Hier steht CDU, also es war kein Freudscher. Sie sind CDU-Landeschef in Baden-Württemberg, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag und Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Also man könnte sagen, Sie sind der starke Mann in der CDU aktuell und Sie sind passionierter Jäger. Hört und liest man. Was kann man denn von der Jagd für die Politik lernen?
Vor allen Dingen ist das Wichtige an der Jagd die Natur. Und ich bin super gern im Wald schon von Kindesbeinen an, habe als Kind viel Zeit auf dem kleinen Bauernhof meiner Großeltern verbracht und habe so einen ganz natürlichen Zugang auch zur Natur, zu Tieren gefunden, zur Schöpfung. Und was ich genieße, wenn ich im Wald bin, die Ruhe. Dass du einfach mal da sitzt, den Wind um die Nase spürst, die Gerüche, das Vögelgezwitschern hörst, die Jagd im Biosphärengebiet, Schwäbische Alb. Wenn du dann das Kirchengeläut morgens hörst, und das finde ich total wichtig in so einem Alltag, der immer hektischer, schneller, aufgeregter wird, dass man dann einfach mal wieder runterkommt. Und das finde ich ist eigentlich für einen Politiker eine super Eigenschaft, weil ein guter Politiker auch mal das hören muss, was die Leute vielleicht nicht sagen und auch das sehen muss, was zwischen den Zeilen steht. Und da hilft die Ruhe und die Fokussierung im Wald.
Wie kriegen Sie das realisiert im politischen Alltag?
Viel zu wenig, ohne Witz, viel zu wenig. Ich gehe am allerliebsten immer morgens in Wald, weil ich das super finde, wenn dann so der Tag erwacht und alles noch ganz frisch ist. Und da fehlt mir im Moment, glaube ich, sind jetzt eine Woche vor der Wahl, einfach die Zeit. Und wenn ich die Zeit hätte, sage ich auch ganz ehrlich, dann bin ich im Moment zu platt, dann ist mir die Stunde Schlaf mehr wert. Aber sonst in der Regel schaffe ich es schon so 2-3 Mal pro Monat auch in Wald.
Ja, wenn man sich Ihr Leben anschaut, dann war das schon eine relativ dichte Angelegenheit. Da ist viel passiert. Also Sie sind 37 gerade mal, darf ich mal so sagen, geboren in Ehingen an der Donau, da leben Sie auch. Sie sind gelernter Bankkaufmann, später Bankbetriebswirt. Sie sind Vater von 3 kleinen Söhnen. Ihre Karriere war steil. Mit 21 im Gemeinderat, Filialleiter einer Sparkasse sind Sie auch schon gewesen in Ihrer Heimat. Mit 29 waren Sie Generalsekretär, mit 35 Landeschef. Und das Alter, das wird jetzt im Wahlkampf immer wieder thematisiert. Stört Sie das?
Kennen Sie Otto Rehhagel?
Ja, nicht persönlich.
Leider. Otto Rehhagel hat mal ein wunderbares Zitat gebracht. Und Otto Rehhagel hat mal gesagt, er kennt keine jungen und keine alten Spieler, er kennt nur gute und schlechte. Und vor 5 Jahren, wo wir mit Winfried Kretschmann wieder koaliert haben, haben mich damals ganz viele Journalistinnen und Journalisten immer gefragt, Mensch, Herr Hagel, ist Herr Kretschmann mit über 70 nicht zu alt? Die wollten natürlich von mir hören, dass ich sage, ja. Und ich habe damals immer mit Rehhagel geantwortet. Und ich finde, was vor 5 Jahren galt, das ist heute auch noch richtig. Und sagen wir so, für alle, die jetzt sagen, 37 ist vielleicht zu jung, denn ich kann nur sagen, es wird ja mit jedem Tag ein kleines bisschen besser. Aber ich finde, das ist eigentlich das Alter, weil ich eine perfekte Brücke sein kann, weil ich am 65-Jährigen in etwa gleich nah dran bin wie am 18-Jährigen. Und wenn es jetzt darum geht, Generationen zusammenzuhalten, ist es genau richtig in der Mitte.
Ja, Sie haben das bei Herrn Kretschmann ja auch in die Tat umgesetzt, was Sie da denken, weil Herr Kretschmann, der wollte ja eigentlich aufhören und dann hat die CDU gesagt, nee, also du machst jetzt keinen Platz für deinen Nachfolger und man sagt, dass Sie da ziemlich dahinter steckten.
Wollte er denn aufhören?
Ich glaube schon, ja.
Wurde uns so nie gesagt, weil jetzt arbeite ich mit Winfried Kretschmann 10 Jahre wirklich sehr intensiv zusammen.
Er hat es ja in der Sendung übrigens mal gesagt.
Und Winfried Kretschmann hat vor der Wahl gesagt, er steht für die komplette Legislaturperiode zur Verfügung. Er hat es uns gesagt bei der Bildung der Koalition, er will die kompletten 5 Jahre durchziehen. Es sei denn, der liebe Gott nimmt ihm die Gesundheit, klar. Und das war aus unserer Sicht gar nicht der Fall. Und von daher hat sich das ja nicht gestellt, dass wir da jetzt aus irgendwelchen wahltaktischen Manövern der Grünen Bundespartei eine funktionierende Koalition aufgeben. Die Probleme sind groß. Wir haben richtig viel zu tun fürs Land. Und darauf müssen wir uns doch konzentrieren. Und dann haben wir jetzt ja am 8. März die Wahl, das Wort.
Ja. Sie stehen aktuell massiv in der Kritik wegen eines Interviews bei einem Regionalsender vor ziemlich genau 8 Jahren. Die Art und Weise, wie Sie da über eine mutmaßlich minderjährige Realschülerin mit, ich zitiere, braunen Haaren, rehbraunen Augen sprechen. Das finden viele befremdlich. Da kann man jetzt drüber denken, was man will. Ich will nur von Ihnen wissen, wie stehen Sie jetzt 8 Jahre nach diesem Interview und knapp einer Woche nach dieser ganzen Kritik und allem, was da jetzt passiert ist, zu dieser Aussage?
Sie beziehen sich auf ein Satz, den ich als Antwort gegeben habe bei einem regionalen TV-Sender.
Ja.
Und dieser Satz war Mist. Ich würde den heute auch nicht mehr so sagen. Und der Eindruck, der da bei manchen entstanden ist, den bedauere ich wirklich.
Sehen Sie eine Veranlassung, sich offiziell zu entschuldigen?
Habe jetzt ja gesagt, dass ich mich bedauere, dass ich das bedauere und dass ich den Satz so nie mehr sagen würde.
Die Wirtschaft ist natürlich das überragende Thema im Landtagswahlkampf. Die Wirtschaftskrise in Baden-Württemberg, auch Sie haben es immer wieder thematisiert im Landtag. Die CDU stellt die aktuelle Wirtschaftsministerin seit 10 Jahren auch schon. Was wollen Sie tun, damit das Land unter Ihrer Führung den Anschluss nicht verliert?
Um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen. Genau das ist jetzt die Aufgabe. Wir lesen Woche um Woche, dass etliche Arbeitsplätze abgebaut werden. Wir wissen, dass der Mittelstand bei uns im Land bei Forschung und Entwicklung deutlich mehr Geld im Ausland investiert, wie hier bei uns im Land. Und all das wird in Zukunft Wohlstandsverluste bedeuten. Jetzt ist aber Strukturwandel in Baden-Württemberg überhaupt nichts Fremdes, weil wir nach jedem Strukturwandel immer stärker dagestanden sind wie vorher. Denken Sie an Lothar Späth, der Wandel vom Agrarstaat zum Technologiestaat. Und ich bin so sehr davon überzeugt, dass uns das dieses Mal auch gelingen kann. Arbeit ist keine statische Masse. Wir hatten um 1900 eine Beschäftigung in der Landwirtschaft zwischen 40% und 50%. Heute sind es je nachdem, wie Sie rechnen, 2%. Wir haben tolle Bauernfamilien im Land. Aber das ist deshalb so gut gegangen, weil sich Landespolitik immer die Frage gestellt hat, was kommt hinter der Kurve? Was muss man jetzt tun? Wo entsteht was Neues? Und genau so müssen wir es auch machen. Wir haben mit der Wirtschaft zusammen 8 Zukunftscluster entwickelt, wo wir jetzt wissen, dort kann neue Wertschöpfung und Arbeitsplätze entstehen und so mehrere 10.000 Arbeitsplätze in den nächsten Jahren. Und darum müssen wir uns doch kümmern, weil wir den Menschen bei Bosch, bei Daimler und der Zulieferindustrie jetzt ja Perspektive geben müssen. Es bringt nichts, den Leuten Angst zu machen. Wir müssen ihnen Mut machen und Politik muss jetzt so handeln, dass wir zu neuer Wertschöpfung und zu neuer Stabilität bei den Jobs kommen.
Okay, wir dröseln das mal auf. Die Leute haben Angst um ihre Jobs, das zeigen auch die Umfragen, wobei das ist vor allem in der Automobilindustrie. Es gab auch eine Umfrage von Infratest DIMAP, da steht drin, 80% der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger machen sich keine oder nur wenig Sorgen um den Arbeitsplatz. Das heißt, es gibt ein gewisses Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Sie haben jetzt die
Gott sei Dank.
Ja, 10 Sonderwirtschaftszonen, die Sie gerne gründen wollen. Das wollen wir vielleicht gleich mal erklären. Aber kurz mal die Automobilindustrie. Wie wollen Sie denn verhindern, dass zum Beispiel das eintritt, was der Verband der deutschen Automobilindustrie sagt? Viele Zulieferer wollen nicht mehr investieren und verlegen die Produktion ins Ausland.
Dafür müssen die Technologieverbote weg, zum Beispiel das Verbrennungsmotorenverbot. Das muss komplett vom Tisch genommen werden. Weil der Verbrennungsmotor ist weder gut noch ist er schlecht, er ist ja einfach nur eine Technologie. Unser Problem ist doch, was hinten rauskommt, CO2. Und das wird verursacht durch den Energieträger. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Diskussion führen über den Energieträger, nicht über die Technologie. Und dann reden wir über E-Fuels, über Refuels, über Wasserstoff. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben. Friedrich Merz war unlängst in Indien. Er hat dort ein Bosch-Werk besichtigt, tolles baden-württembergisches Stiftungsunternehmen. Und dort lief ein LKW während der ganzen Besichtigung auf diesem Vorhof. Damit war mal geklärt, der Werksleiter kann kein Baden oder Schwabe sein, weil der hätte den LKW nämlich ausgemacht, um zu sparen. Aber er lief. Dann fragt der Werksleiter, Mensch, Herr Bundeskanzler, wollen Sie mal am Auspuff riechen? Kanzler sagt, ja, ist ja für seine Spontanität bekannt. Was kam raus? Wasserdampf. Und was ist der Motor? Ein hocheffizienter Verbrennungsmotor.
Da wurden wir von der SWR-Faktenbasis hellhörig und haben uns das mal genauer angeschaut. In der Diskussion um das Verbrenner aus taucht der Begriff hocheffiziente Verbrenner ja immer wieder auf. Dieser Begriff wird für verschiedene Technologien in der Autoindustrie verwendet und diskutiert. Wir stellen fest, der Bundeskanzler Merz hat in Indien den Bosch-Standort besucht. Ihm wurde nach Angaben von Bosch auch ein Wasserstofftruck mit voll integriertem Antriebsstrang vorgeführt. Fahrzeuge können auf verschiedene Arten Wasserstoff nutzen und da gehen wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Bei einem wasserstoffbetriebenen Motor wird Wasserstoff direkt in einem Verbrennungsmotor verbrannt. Wasserstoff wird als Kraftstoff des Motors genutzt. Dieser Motor stößt dann hauptsächlich auch Wasserdampf aus. Für die Motorschmierung allerdings wird auch Öl benötigt. Deshalb können auch Spuren von Kohlenstoffmonoxid, Dioxid und Kohlenwasserstoffe in den Abgasen enthalten sein. Aufgrund der hohen Verbrennungstemperaturen werden auch Stickstoffoxide gebildet. Bei einem Brennstoffzellenmotor, auch Fuel Cell genannt, wird Wasserstoff an Bord eines Fahrzeugs in elektrische Energie umgewandelt und dann ein Elektromotor angetrieben. Es handelt sich dabei also um einen elektrischen Antrieb. Dieser Motor ist im Betrieb emissionsfrei. Es entsteht nur Wasserdampf bzw. Wasser. Bei der Herstellung von Wasserstoff aus fossilen Quellen entsteht sogenannter grauer Wasserstoff. Zur Herstellung von grünem Wasserstoff werden ausschließlich erneuerbare erneuerbare Energien eingesetzt. Für die Entwicklung eines Brennstoffzellenantriebs für Schwerlaster hat das Unternehmen Bosch im vergangenen November den Deutschen Zukunftspreis gewonnen. Die Forscher entwickelten ein Antriebssystem, das aus Wasserstoff Strom erzeugt. Dadurch können etwa schwere Lkw ohne Einschränkungen bei der Reichweite oder bei der Nutzlast elektrisch und emissionsfrei betrieben werden. Wenn es gelingt, den Wasserstoff ohne fossile Energie herzustellen, funktioniert dieser Antrieb ohne CO2-Emissionen. Unsere Einschätzung, Manuel Hagel lenkt den Blick auf die ganze Bandbreite der Verbrennungsmotoren. Richtig ist, dass der Bundeskanzler bei Bosch in Indien am Auspuff des Trucks Wasserdampf wahrnehmen konnte. Bei einem vollständigen Verbrenner aus wäre übrigens auch ein solcher wasserstoffbetriebener Motor betroffen. Für große, schwere Fahrzeuge wie etwa Lkw oder auch Busse halten viele Experten Wasserstoffantriebe auch mit Verbrennungsmotoren, vor allem aus Gründen der Reichweite und schnellen Tankung, für geeigneter als die rein batteriebetriebene Alternative. Für die Herstellung von Wasserstoff wird allerdings sehr viel Energie benötigt. Und jetzt wieder zurück ins SWR1-Leute-Gespräch mit Manuel Hagel.
Und wir sind doch mit der Muffe gepufft, dass wir diese Technologie, wo wir weltweit die Besten sind, bei uns verbieten und jetzt deutsche Hersteller im Ausland bauen. Ich will, dass das wieder von Facharbeiterinnen und Facharbeitern in Baden-Württemberg gemacht wird. Und deshalb weg mit Verbote für Technologie und her mit Gebote für Forschung und Entwicklung. Das muss unser Weg sein.
Technologieoffenheit, ja. Wird es die Automobilindustrie retten? Daran haben viele ihre Zweifel. Viele sagen, das wird nicht mehr die führende Industrie in Zukunft sein. Wir brauchen einen Strukturwandel hin zu anderen Technologien, die in Baden-Württemberg auch schon stark sind. KI, Robotik, Gesundheit und so weiter.
Sei 100% richtig. Ich möchte nur einen Satz sagen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass unsere Automobilindustrie das Herzstück der baden-württembergischen Wirtschaft bleiben muss. Ich werde alles dafür tun, dass Baden-Württemberg Autoland bleibt. Dieser grüne Kulturkampf gegen das Auto muss jetzt aufhören. Weil unsere Industrie ist so stark, aber sie muss produzieren, was der Weltmarkt nachfragt, nicht was die Nische nachfragt. Und deshalb brauchen wir diese Offenheit. Und meine ganze Überzeugung ist, die Zukunft des Automobils wird vielleicht weniger in der Antriebstechnologie entschieden, sondern viel mehr in der Softwarefrage. Das Auto der Zukunft ist vielleicht so eine Art fahrendes Smartphone. Und deshalb wollen wir ja eine KI-Universität gründen, dass wir bei diesen neuen Skills ganz vorne mit dabei sind und gleichzeitig schauen, woher kommt neuer Wohlstand her. Sie haben gerade einige erwähnt.
Ja, und Sie widersprechen jetzt mit dieser Aussage so ein kleines bisschen auch Ihrer Wirtschaftsministerin, Frau Hofmeister-Kraut, die ja wirklich viel gemacht hat für zum Beispiel einen KI-Innovationspark und auch eine Kooperation mit der ETH in Zürich. Also sie hat schon in Zukunftstechnologien investiert. Wollen Sie das nicht mit aller Kraft fortführen?
Ich bin mir da total einig mit Nicole Hofmeister-Kraut, weil wir diesen Vorschlag gemeinsam gemacht haben mit der KI-Universität und vor allen Dingen die führende baden-württembergische Wirtschaft, das total unterstützt. Weil was Sie sagen, ist völlig richtig. Wir haben da in den letzten Jahren viel getan und wir sind extrem stark in der Grundlagenforschung. KIT, Cyber Valley, Black Forest Labs, alles was in der Region Heilbronn entsteht, großartig. Das ist die Grundlage und das wollen wir zusammenbinden in der Alliance. Aber die Welt vergleicht sich mit Universitäten und deshalb muss da jetzt als Dach die 10. Landesuniversität drauf. Wir haben seit 50 Jahren keine Universität mehr gegründet bei uns im Land und diese Universität soll dann alles hin in die Anwendungsorientierung erforschen, bringen und untersuchen, dass alle Promotionen, alle Theses immer in die Anwendungsorientierung gebracht werden, weil das ist es, was jetzt unser Mittelstand, was die Wirtschaft im Land braucht, dass wir dieses Know-how in der Grundlage jetzt transformieren in die Anwendungsorientierung hin zu unseren Maschinen- und Anlagebauer in den Mittelstand. Und deshalb dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen immer den nächsten Schritt mitdenken und auch den nächsten Schritt gehen.
Herr Hagel, Bund und EU sind für die Asylregeln zuständig, die Länder für die konkrete logistische Umsetzung, auch in den Kommunen. Wie wollen Sie denn mit der CDU die Kommunen konkret unterstützen bei der Umsetzung der Integration oder auch wenn es darum geht, Straftäter zum Beispiel abzuschieben?
Unser Kurs heißt Herz und Härte. Wir werden immer Migration in unser Land brauchen, aber wir brauchen Migration in unseren Arbeitsmarkt, nicht Migration in unsere Sozialsysteme, weil diese Art von Migration unser Land und unsere Gesellschaft total überfordert. Das haben wir gesehen. Deshalb müssen die Asylzahlen runter. Der Kurs der neuen Bundesregierung mit Alexander Dobrindt richtig. Die Zugangszahlen sind halbiert. Wir haben bei uns in Baden-Württemberg die Abschiebungen um rund 20% gesteigert. Und wir haben vor allen Dingen gegen den größten Widerstand der Grünen den Sonderstab für gefährliche Ausländer eingerichtet, wo wir allein im letzten Jahr 1000 schwere Straftäter sehr zügig außer Landes bringen können. Das ist unser Kurs von Herz und Härte. Jetzt geht es darum, mit GEAS, gemeinsame europäische Asylpolitik, auf eine neue Stufe zu kommen. Das ist jetzt kurz vorm Ende. Die Grünen sind im Bundestag dagegen und wir brauchen mehr sichere Herkunftsländer. Auch da klagen leider die Grünen dagegen. Und das ist unser Kurs. Für uns geht es darum, dass meine ganze Überzeugung ist, das beste Mittel zur Integration ist Arbeit. Das zeichnen uns Vergleichsgruppen überall, dass das Sprachvermögen besser ist und dass die Menschen, die in der Arbeitsmaßnahme sind, viel schneller Zugang zum ersten Arbeitsmarkt finden. Und das ist unser Weg, Integration durch Arbeit.
Sie sagen Herz und Härte. Ich habe jetzt nur Härte gehört. Jetzt mal abseits von Abschieben und die Zahlen runterdrücken. Wie wollen Sie denn zum Beispiel Integration unterstützen? Sozialarbeiter, Psychologinnen vor Ort bei der Integration oder Menschen schnell in den Arbeitsmarkt bringen, da wo Sie sie haben wollen?
Darum reden wir ja darüber, dass wir beide Facetten ausführen können. Ich wollte nur Ihre Frage beantworten, weil Sie nach Straftäter gefragt haben.
Unter anderem, ja.
Uns geht es darum, dass wir zu einem Fachkräftezuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild kommen. Da arbeitet die Bundesregierung in der Linie ja im Moment dran und das können wir als Land unterstützen. Es gibt andere deutsche Länder, die haben was Tolles gemacht. Die haben sich mal spannende Regionen der Welt angeschaut, wo sie gesagt haben, Mensch, das sind Leute, so vom Schlag Menschen, die würden zu uns passen. Dort haben die eine eigene Landesvertretung aufgemacht. In diesen Landesvertretungen können sich jetzt Menschen vor Ort melden. Sie sind da gemeinsam mit den Kammern. Die Kammern checken die Skills. Dann wird dort komplett der Antrag bearbeitet. Die Leute bekommen während der Antragsbearbeitung die Skills vermittelt von den Kammern und einen Deutschkurs. Und dann kommen die so nach 6 bis 9 Monaten in direkt einen Arbeitsplatz und eine Wohnung in diese deutsche Länder. Und so möchte ich das für Baden-Württemberg auch haben. Und das muss der Weg sein, den wir gehen.
Deutschland ist ja ein Einwanderungsland, de facto eigentlich schon lange, aber möchte sich ja oft nicht so sehen. Haben Sie dazu eigentlich eine Meinung? Ist Deutschland jetzt eigentlich ein Einwanderungsland, ja oder nein?
Ja. Jeder, wo wach auf unser Land blickt, sieht es doch. Und schauen Sie, das Tolle an Baden-Württemberg ist doch, dass uns in 75 Jahren gelungen ist, dass aus diesem Minus zwischen Baden und Württemberg ein Plus geworden ist. Es hat viel mit der Arbeit der CDU im Übrigen zu tun, in 60 Jahre CDU-geführte Landesregierungen. Weil wir sind ja in Wahrheit, wenn ich salopp sprechen darf, so ein kleiner Vielvölkerstaat. Wenn Sie mal sich anschauen, die Kurpfalz, die Region, wo ich herkomme, Alb, Allgäu, Oberschwaben, die Region Tauberfranken, der alemannische Sprachraum Mittelbaden, die Schweizer Grenze, pietistische Regionen, die es bei uns auch gibt, so rund um Stuttgart. Das ist ja sehr unterschiedlich. Nicht nur, was die Sprachfärbung und den Dialekt angeht, und also ich fühle mich da echt sachverständig, sondern auch, was die Prägung angeht. Und uns ist es doch gelungen, in 75 Jahren daraus was Neues, Gemeinsames zu machen. Weil wir immer zusammengeführt haben, anstatt zu spalten. Und heute, wo unser Land sich wieder dabei ist zu verändern, muss genau dieser Baden-Württemberg-Spirit unser Weg sein. Genau so wollen wir das als CDU machen, dass jeder, der hierher kommt, um mit uns zu reden, zu leben, unsere Sprache zu sprechen, unsere Werte zu teilen, mit uns zu arbeiten, dass diese Menschen bei uns im Land auch willkommen sind auf einer gemeinsamen Wertebasis.
Ich komme mal noch kurz zu einer praktischen Frage.
Gern.
Die Bezahlkarte ist ja eingeführt für Asylsuchende in Baden-Württemberg. Da sprechen Kritiker von einem Instrument der Ausgrenzung. Die Landkreise berichten aber von einer ganz guten Akzeptanz, auch bei den Geflüchteten. Wollen Sie die beibehalten, wenn Sie regieren?
Natürlich, die Bezahlkarte ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument, weil die Bezahlkarte dazu führt, dass Sozialleistungen, die es bei uns gibt, nicht per se in die Heimatländer überwiesen werden können. Und Expertinnen und Experten sagen uns, dass hohe Sozialleistungen mit zu einem anziehenden Faktor sein kann für Zuwanderung und Migration in unser Land. Und natürlich gehen wir mit den Menschen, die unsere Hilfe, unseren Schutz brauchen, bei uns anständig um. Natürlich brauchen Menschen ein Dach über dem Kopf, was zu essen, Kleider, soziale Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe und auch finanzielle Mittel. Aber wir müssen schauen, dass wir diese finanziellen Mittel auch so steuern, wie es die Bezahlkarte macht. Und deshalb ist die Bezahlkarte ein erfolgreiches Mittel.
Bildungspolitik ist Ländersache. Da kann man auf der Landesebene besonders viel bewirken. Manuel Hagel ist bei uns Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 8. März. Was ist Ihre wichtigste mit der CDU, Ihre zentrale Forderung beim Thema Bildung?
Puh, wenn ich sie auf eine konzentrieren müsste, dann ist es, wir müssen zurück an die Spitze. Wir waren in 60 Jahren immer Platz 1, 2. Wenn wir mal von Platz 2 auf Platz 3 abgerutscht sind, dann war der Teufel los, im doppelten Sinne.
Das kann ich bestätigen.
Wir sind halt nicht mehr absolut oben und ich will da wieder hin, weil es nicht stimmt, dass die Kinder einfach dümmer sind wie vor 10 Jahren. Es stimmt nicht. Es hat was mit der Bildungslandschaft bei uns zu tun. Was wir jetzt auf gar keinen Fall brauchen, ist eine neue Bildungsstrukturreform. Wir können nicht alle 5 Jahre rein in die Kartoffeln, wieder raus in die Kartoffeln. Wir brauchen jetzt eine Qualitätsdebatte und wir brauchen eine Leistungsdebatte für die einzelnen Schularten. Ich habe selber 3 kleine Kinder daheim. Unser ältester Sohn ist jetzt in der 1. Klasse. Mhm. Ich kann ja eins sagen, als Eltern, wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn dein Kind gerade in der Schule ist und es gibt eine Schulreform. So, deshalb brauchen wir eine Renaissance der Werte, die unser Land so stark gemacht haben. Ich mache es echt holzschnittsartig, wenn Sie gestatten. Mhm. Grundschule, Lesen, Rechnen, Schreiben. Das muss im Fokus stehen. Keine Experimente mehr. Lesen, Rechnen, Schreiben. Zweitens, wir wollen Sportunterricht, Schwimmen, bildende Künste und auch Musikunterricht wieder stärken, weil wir in tollen Bildungsnationen lernen, dass das essentiell ist. Und am Ende muss wieder die verbindliche Grundschulempfehlung stehen, nicht nur fürs Gymnasium, sondern auch für die Realschulen und auch für die Hauptschulen. Aber ich sehe, Sie wollen was sagen.
Ich wollte kurz zwischenfragen, aber mich interessierte das. Was meinen Sie denn mit Experimente, die dann nicht gemacht werden sollen?
Schauen Sie zum Beispiel Schreiben nach Gehör. Ich will jetzt in der Frage echt nicht polarisieren, aber... Ich habe nie so richtig verstehen können, warum Kinder eigentlich zuerst was falsch lernen sollen, um es dann richtig zu lernen. Mir ist es sehr recht, wenn unsere Kinder was richtig lernen und es dann können. Ich möchte das Beispiel jetzt gar nicht überdehnen oder zu sehr ins Schaufenster stellen, aber worum es mir geht, ist eben der Fokus auf Lesen, Rechnen, Schreiben. Und wenn ich sagen darf, dann geht's weiter. Ja. Mit einem gegliederten, aber durchlässigen Schulsystem, wo wir vor allen Dingen Hauptschulen und Realschulen stärken wollen. Die Welt beneidet uns um so vieles, übrigens völlig zu Recht. Baden-Württemberg ist ein ziemlich geiles Land. Aber wir werden vor allem beneidet um duale Ausbildung, um unsere Berufsschulen und ums Handwerk. Und deshalb will ich diese Wege wieder viel mehr öffnen, weil kein Weg ist besser wie der andere. Und eine junge Hauptschülerin ist so viel wert wie eine junge Abiturientin und umgekehrt. Und am Ende dieses gegliederten Schulsystems muss die Gleichwertigkeit stehen von akademischer und beruflicher Bildung. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft, zu Recht, dass auch Kinder sich oder Jugendliche ein Studium leisten können, was die Eltern nicht so üppig haben. Mhm. Aber wenn jetzt eine junge Handwerksmeisterin, Handwerksmeister zwischen 5.000 und 25.000 Euro zahlt für die Ausbildung zum Meister, dann haben wir nicht nur diese Gleichwertigkeit nicht, sondern wir haben eine Ungerechtigkeit zu Lasten unseres Handwerks. Und deshalb möchte ich die Meistergebühren abschaffen. Gleichwertigkeit von Master und Meister.
Da gehen wir als SWR Faktenbasis auch nochmal dazwischen. Die Meisterausbildung im Handwerk ist im Gegensatz zum Masterstudium in Baden-Württemberg mit hohen Kosten für Kurs- und Prüfungsgebühren verbunden. Oft sind es mehrere tausend Euro. Die Ausbildung dauert bis zu 3 Jahre. Man kann sie in Voll- oder auch Teilzeit absolvieren. Wer die Meisterschule in Vollzeit besucht, muss laut IG Metall mit einem Verdienstausfall von mindestens einem halben Jahr rechnen. Die von Hagel genannte Zahl von bis zu 25.000 Euro lässt sich nirgends belegen. Deshalb haben wir bei ihm persönlich nochmal nachgefragt. In seine Rechnung lässt Hagel zu den Kosten für die Meisterausbildung und Prüfung unter anderem den Verdienstausfall während der Meisterschule einfließen und auch Fahrtkosten. Das Land Baden-Württemberg zahlt schon jetzt einen Zuschuss zu den Gebühren in Form einer Meisterprämie. Im laufenden Haushalt sind für die Meisterprämie 4,5 Millionen Euro vorgesehen. In ihrem Programm fordert die CDU, die Prämie von 1.500 auf mindestens 3.000 Euro zu erhöhen. Das Landesfinanzministerium schätzt, dass eine vollständige Finanzierung der Meisterausbildung im Handwerk zwischen 36 und 54 Millionen Euro im Jahr kosten würde. Und so kommen wir zu unserer Einschätzung. Hagel hat recht, die Meisterausbildung ist mit hohen Kosten verbunden, die die Betroffenen selbst tragen müssen. Die kostenfreie Meisterausbildung kann eine Möglichkeit sein, den Weg ins Handwerk attraktiver zu machen. In der Landesregierung könnte Hagel seine Forderungen umsetzen und die Meistergebühren abschaffen. Die Regierung müsste sich dann darauf einigen, diese zusätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wieder rein in den Talk.
Wir brauchen nicht nur Architekten, die ein Haus zeichnen können. Wir brauchen wieder deutlich mehr Handwerker, die auch ein Haus bauen können.
Das klingt gut, das ist ein Zungenbrecher. Gleichwertigkeit von Meister und Master.
Sie haben es gespürt, ich bin gestolpert. Ja.
Aber 2 Fragen dazu. Ja. Was wird es ungefähr kosten?
Ja, je nachdem, wie Sie es rechnen, zwischen 10 und 20 Millionen Euro. Aber das ist mir es wert. Weil wir reden so viel über Start-ups und. Wir haben da total viele Ideen, Gründungen, 48 Stunden. Aber wir vergessen immer einen Punkt. In Baden-Württemberg suchen bis zum Ende des Jahrzehnts, übrigens 4 Jahre, rund 50.000 Handwerksbetriebe eine Nachfolgerin oder Nachfolger. Das ist jeder dritte Handwerksbetrieb bei uns im Land. Darum will ich mich kümmern. Und deshalb müssen wir deutlich mehr fürs Handwerk und für die Handwerksmeister tun. Mhm. Und am Anfang, frühkindliche Bildung, soll ein letztes verbindliches, kostenloses Kindergartenjahr stehen für alle Kinder in unserem Land, weil es geht um 4K, Kommunikation, Konzentration, Kollaboration, kritisches Denken und vor allen Dingen die deutsche Sprache. Erst deutsche Sprache, dann erste Klasse.
Okay. auch so ein Zungenbrecher. Also gut, jetzt haben Sie meine zweite Frage schon beantwortet, nämlich was versprechen Sie sich davon, mehr Leute ins Handwerk zu bringen? Jetzt haben Sie gesagt, letztes verpflichtendes, kostenfreies Kita-Jahr, ja. Das wollen auch die Grünen, das will auch die SPD. Sie sind ja jetzt schon lange mit in der Regierung, da hat es nie geklappt. Warum soll das jetzt ausgerechnet klappen? Weil viele Familien, die jetzt, sage ich mal, in Kommunen leben, wo die Kita-Gebühren besonders hoch sind, die haben ja schon lange vor dem letzten Kita-Jahr ein Problem mit den hohen Kosten.
Die Antwort ist relativ einfach, Herr Attassi, weil es halt bisher keine politische Mehrheit gab in der Landesregierung da dafür, sonst hätten wir es ja gemacht. Aber politische Mehrheiten kann man ja ändern, zum Beispiel bei der Landtagswahl am 8. März. Und ich bin um jeden froh, der da mit uns Lust hat, diesen Schwerpunkt auf frühkindliche Bildung zu legen. Weil wenn Sie sehen, die Trends, wir haben immer mehr Kinder, die können in Klasse 1 nicht mehr auf einem Bein stehen, nicht mehr rückwärts laufen, treffen mit zu den Augen die Nase nicht mehr. Wir haben den Trend, dass der passive Wortschatz unserer Kinder tendenziell abnimmt, dass die Konzentrationsfähigkeit abnimmt unserer Kinder in Klasse 1. Und wir brauchen schulreife Kinder in Klasse 1. Und die Gründe, warum das so ist, kennen wir doch alle. YouTube-Kids, Netflix-Kids. Wenn du zu Hause am Esstisch sitzt oder beim Sofa und du spielst am Handy rum, es kommt kein Augenkontakt mehr zustande. Wenn du den Kinderwagen schiebst und du schaust aufs Handy und nicht mehr in die Augen deines Kindes, dann sind all das Gründe, die uns da einholen. Und eines möchte ich noch sagen, wir sollten in unserem Land schon auch wieder mal eine Debatte führen, dass es nicht nur das Schulhaus gibt, sondern auch das Elternhaus. Weil keine Schule der Welt wird alles richten können, was in der Familie nicht mehr passiert. Darum muss auch dort ein Fokus hin, weil die ersten Verantwortlichen für den Bildungserfolg von Kindern sind nicht die Lehrerinnen und Lehrer, die einen hervorragenden Job machen, sondern sind immer Mama und Papa.
Darauf will ich noch kurz hinaus. Die Landesverfassung Baden-Württemberg von 1953, Artikel 11 Absatz 1. Jeder junge Mensch hat das Recht auf Erziehung und Ausbildung, die seiner Begabung entspricht, ohne Rücksicht auf Herkunft und wirtschaftliche Lage. Ist das Realität in Baden-Württemberg?
Es ist vor allem,
weil Sie gerade auf die Haussituation ja hinrufen, die ist ja sehr ungleich.
Es ist vor allen Dingen das Verfassungsziel. Ich würde nicht sagen, dass das im Moment in der Breite des Landes so ist. Und deshalb wollen wir uns ja anstrengen, dass wir dieses Ziel erreichen. Und es zeigt doch, wie großartig die Mütter und die Väter unserer Landesverfassung waren. Weil genau das ist doch dieser Baden-Württemberg-Spirit. Es geht um die Chancengleichheit am Start, dass völlig egal ist, woher ein Kind kommt, welche Hautfarbe, welche Religion ein Kind hat, welche Augenfarbe, an welchen Gott jemand glaubt. Jedes Kind muss alles erreichen können, aber es geht niemals um die Ergebnisgleichheit am Ziel. Darum sind diese ganze Gleichmacher-Fantasien von Einheitsschule und so weiter alle falsch. Wir brauchen Durchlässigkeit. Und wir brauchen Leistungsorientierung. Unser Bildungsversprechen muss doch heißen, eine junge Generation, du musst gewinnen wollen, aber auch verlieren können. Weil weder auf dem einen noch auf dem anderen liegt irgendeine Schande.
Herr Hagel, das Thema Klimaschutz, das ist ziemlich in den Hintergrund getreten, in den öffentlichen Debatten. Das zeigt sich auch im Bund, wo die CDU mitregiert. Sie stellen ja im Bund auch den Umweltminister aktuell. Was geht bei Ihnen vor für Baden-Württemberg? Wirtschaft oder Umwelt- und Klimaschutz?
Genau so, wie Sie es gesagt haben. Das Und geht für mich vor. Weil wir dürfen nicht durch diese ganze Kulturkämpfe immer so ein Entweder-Oder draus machen. Wir Deutsche sind verantwortlich für weltweit 1-2% CO2-Ausstoß. Selbst wenn wir bei uns hier alles einstellen, was CO2 verursacht und uns dabei die Wirtschaft vor die Hunde geht, ist nichts gewonnen. Die großen Schwellen- und Industrieländer der Welt werden uns nur folgen auf dem Weg, wenn sie sehen, es führt zu Wirtschaftswachstum, zu Beschäftigung, zu mehr Wohlstand. Wir sind inzwischen ein abschreckendes Beispiel in der Frage, wozu uns die Ampel gemacht hat mit dem grünen Heizungsgesetz. Wir müssen es anders machen. Wir müssen es mit der Wirtschaft machen, mit Technologie, mit Innovation. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen zum Thema Bildung, weil mich das wirklich umtreibt. Wirtschaft und Bildung, innere Sicherheit, das sind die drei Themen, auf die jetzt wirklich ankommt. Wir haben jetzt vor kurzem das Heuberger Modell aus der Taufe gehoben. Eine super Sache. Und dieses Heuberger Modell möchte ich in Zukunft in einem Gymnasium pro Landkreis haben.
Was ist das?
Genau.
Heuberger Modell?
Ich habe gehofft, dass Sie das fragen.
Ja,
Heuberger Modell sagt jetzt, dass Jugendliche von Klasse 8 bis 11 parallel zum Abitur eine duale Ausbildung machen können. Dort Zersperrungsmechaniker bei einer tollen Firma. Wir haben einzelne Schulen im Land, private meistens, wo das schon ausprobiert wurde. Tolle Erfahrungen. Weil so muss das doch sein, dass eine junge Hauptschülerin, junger Hauptschüler Physikprofessor werden kann, aber auch ein 1-0er Abiturient, fröhliche Handwerksmeisterin oder Handwerksmeister. So muss das doch sein. Also, ich sag mal, wie bei Ihnen. Ich habe jetzt heute gelesen, Sie sind ja eigentlich Mediziner und sind jetzt Radiomann. Und genau so möchte ich das.
Nichts zu tun. Das ist die gleiche Bildung, die ich immer noch habe.
Das wollte ich sagen.
Ja.
Wir müssen doch die Skills vielfältig einsetzen können.
In Transparenz innerhalb der Sektoren.
Exakt, dass kein Mensch festgeschrieben ist auf das, was er einmal gemacht oder gelernt hat. Und, also ich weiß jetzt auch nicht, darf ich Sie eigentlich auch was fragen?
Bitte.
Dann würde mich interessieren, Wie kommt eigentlich ein Mediziner zum Radio? Also jetzt interessiert mich wirklich.
Ich kann ganz toll sprechen.
Das ist eine sehr einfache Antwort auf diese Frage,
die ich auch bestätigen kann. Ja. Ich erkläre es Ihnen gerne nochmal im Zusammenhang, weil es eine echt lange Geschichte ist. Die kann ich Ihnen jetzt nicht erzählen, weil ich gerne wieder zurück würde zum Klimaschutz.
Die Antwort hat mich überzeugt.
Ja, danke. Weil ich zum Klimaschutz zurück möchte. Sie haben gerade das Gebäudeenergiegesetz angesprochen. Das wurde ja jetzt faktisch abgeschafft. Neue Öl- und Gasheizungen sind wieder möglich. Die Länder haben auch Kompetenzen, was das angeht. Sie können strengere Anforderungen an erneuerbare Energien erlassen. Was ist da von Ihnen zu erwarten?
Ich bekenne mich zu den Klimazielen, die wir in Baden-Württemberg beschlossen haben. Das haben wir ja gemeinsam gemacht in unserer Koalition und es ist mir schon sehr wichtig, dass man zu dem, was man vereinbart, auch steht. Außer es ist totaler Blödsinn oder die Fakten haben sich geändert. Aber wenn wir jetzt sehen, dass wir unsere Ziele so nicht erreichen auf dem Weg, den wir gehen, dann haben Sie genau zwei Möglichkeiten. Entweder Sie killen das Ziel oder Sie denken nochmal über den Weg nach. Und das ist unser Weg. Wir als CDU Baden-Württemberg sagen, wir bekennen uns zum Thema Klima- und Umweltschutz, weil es uns wichtig ist, aber nicht mit der ideologischen grünen Brechstange, sondern indem wir sagen Offenheit. Und diese Offenheit wollen wir in den Zielen, weil dann reden wir über CCS und CCU, dann reden wir darüber, dass wir mal die besten Ackerböden wieder schonen und zum Beispiel Photovoltaik in Überschwemmungsgebiete zulassen, dass wir wie in Bayern Photovoltaik entlang von Bundesstraßen, Landstraßen zulassen, dass der Staat mal bei sich selber beginnt und Photovoltaik auf die Dächer des von landeseigenen Gebäude macht. Das muss unser Weg sein. Wir müssen die Ambition auf dem Weg erhöhen und dann werden wir das Ziel auch erreichen und dafür darf es keine ideologischen Scheuklappen geben.
Ja, Sie sprechen das an, Sie wollen mehr auf Photovoltaik setzen, dafür weniger auf Windkraft, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich zitiere mal Ihren Parteifreund Andreas Jung aus Konstanz, der das ja auch mitgestaltet hat im Bund.
Sehr guter Mann.
Ja, nicht überraschend, dass Sie das sagen. Es ist so, das Ziel, Windkraftanlagen zu bauen in Baden-Württemberg, das wurde verfehlt. Da sind jetzt 24 dazugekommen letztes Jahr, das ist nicht viel. Welche Prioritäten wollen Sie denn da setzen? Also weniger Windkraftflächenziel, das weniger machen und dafür mehr Photovoltaik oder vielleicht andere Ökoenergien?
Auch da sind wir jetzt wieder bei diesem Entweder-Oder. Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist doch, dass wir erneuerbare Energien in unserem Land produzieren. So. Und worum es uns geht, ist, dass wir keine starren technischen Ziele mehr vorgeben. Also so und so viele Windräder zum Beispiel müssen gebaut werden, sondern dass ein Windrad gebaut wird, da wo es wirtschaftlich und vernünftig ist. Deshalb geht es uns darum, dass wir wegkommen von technischen Zielen und hin zu quantitative Ziele kommen, dass wir sagen, jede Region in Baden-Württemberg muss 2% erneuerbare Energien zum Beispiel bringen. Aber wie die Region dieses Ziel erreicht, mit welcher Energieart, völlig egal. Dann reden wir wieder mehr über Wasserkraft, wir reden mehr über Bioenergie. Das muss doch der Baden-Württemberg-Weg sein, weil unser Land so vielfältig ist. Aber da, wo dann ein Windrad steht, ist mir wichtig, dass die Menschen dann aber auch was von dem Windrad haben. Und deshalb wollen wir, dass in Zukunft die Gemeinde vor Ort, wo das Windrad steht, auch beteiligt wird im Ertrag dieses Windrads und dieses Geld dann zum Beispiel in Kinderspielplätze, in Schulen und so weiter investiert werden kann, weil das wird auch die Akzeptanz erhöhen. Also keine grüne Brechstange, mehr Pragmatismus, gesunder Menschenverstand.
Herr Hagel, Mobilität und Verkehr. Jede 10. Brücke im Land Baden-Württemberg ist sanierungsbedürftig. Wie will Ihre CDU das anpacken?
Zum einen, dass wir mal mehr Schwung und mehr Geschwindigkeit in die Planungs- und Genehmigungsprozesse bringen. Wir brauchen zu viel Zeit. Wir versuchen mit einer Planung neben dem Hauptziel immer mehr Fern- und Nebenziele zu erreichen. Das geht so nicht mehr. Wir müssen deutlich entrümpeln. Deshalb wollen wir auch an die Landesbauart noch mal ran. Und wir wollen die Genehmigungsfiktion auf die ganze Landesverwaltung ausdehnen. Und das heißt, wenn ein Antrag vollständig eingereicht ist und man nach 3 Monaten nichts hört, dass dieser Antrag als genehmigt gilt. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass wir mal aufhören, immer diese ganze Mobilitätsträger gegeneinander auszuspielen. Baden-Württemberg ist so ein vielfältiges Land. Wir brauchen alle Verkehrsträger. Schiene und Bahn. Die Busunternehmen für den ÖPNV, gerade im ländlichen Raum, wir brauchen die Radwege. Nicht nur Stadt, auch Land. Und eines will ich auch ganz offen sagen, wir werden immer auf den Individualverkehr bei uns im Land angewiesen sein. Gerade im ländlichen Raum wird das Auto oder Roller immer dazugehören. Deshalb geht es uns immer um die Vielfalt der Angebote, dass jeder Mensch bei uns im Land das Verkehrsmittel für sich so raussuchen kann, das zu ihm und seinen Bedürfnissen passt.
Ja, also die Gretchenfrage Auto oder ÖPNV stellt sich für Sie nicht beides. Aber man muss ja irgendwo priorisieren, weil wenn Sie jetzt sagen, ohne das Auto auf dem ländlichen Bereich, das geht sowieso nicht, das mag richtig sein, aber das erkennt ja irgendwie auch an, dass viele im ländlichen Bereich de facto immer noch abgehängt sind. Gibt es denn Pläne, den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr auf dem Land auch zu stärken?
Unbedingt. Also ich würde sozusagen die Lesart etwas fröhlicher zeichnen wollen, dass der ländliche Raum abgehängt ist, weil wir haben einen hervorragenden ländlichen Raum. Ich bin ja auch im Land, auf dem Land daheim.
Vom ÖPNV.
Und mir geht es darum, dass wir, wenn vorher von Gleichwertigkeit gesprochen, genau das dort im ländlichen Raum wieder mehr machen. Beginnt beim Breitbandausbau, Gas geben, Funklöcher, Schwung in die Sache. Und vor allen Dingen beim ÖPNV müssen wir doch sehen, dass es auf dem im ländlichen Raum hauptsächlich mit Bus und Bahn, mit Bus, nicht mit Bahn, so wollte ich sagen, funktioniert. Ja. Und es sind sehr oft private Busunternehmen. Und ehrlicherweise, wenn Sie sich die Busse anschauen auf dem Land, dann sind die oft gut besetzt bei den Stoßzeiten Schule. Also wenn Kinder abgeholt werden, wieder gebracht werden oder wenn Arbeitnehmer fahren. Aber sonst den Tag über fährt der Bus halt auch sehr viel Luft. Mhm. Und deshalb müssen wir dort flexibler werden mit kleineren Busse, mit anderen Antriebsarten. Und vielleicht in der fernen Zukunft kann und wird uns da auch das autonome Fahren helfen können.
Ja, weil in Ihrem Wahlprogramm der CDU, da verspricht die CDU Taktverdichtungen, attraktive Anschlüsse, neue Strecken, moderne Fahrzeuge, speziell für Busse, mehr Pünktlichkeit, Qualität durch Anreize und Druck.
Sehr gut.
Ja, ich habe es gelesen.
Freut mich
zu
hören.
Können Sie das bisschen mit Inhalt, also mit der, wie wollen Sie es umsetzen?
Ja, doch Investitionen. Wir müssen uns doch entscheiden, was ist unser Schwerpunkt? Ist die Schwerpunkt Subvention von Preisen oder irgendwas oder Investitionen? Und unsere ganze Überzeugung ist die, dass wenn der öffentliche Personennahverkehr pünktlich, sauber und sicher ist, dann wird er von den Menschen auch genutzt. Und das hat mit dem Angebot zu tun. Und wenn wir jetzt auf Investitionen setzen, das Angebot verbessern, erhöhen, dann wird es auch von den Menschen genutzt. Und das ist unser Weg, wo wir hinwollen. Nicht bevormunden, nicht vorschreiben, sondern den Menschen die Möglichkeit schaffen, dass es so attraktiv ist, den ÖPNV zu nutzen.
Sie wollen Technologieoffenheit in beiden Bereichen, sowohl ÖPNV, wird oft darüber geklagt, der ist zu teuer. Also auch gerade auch für den Gelegenheitsnutzenden ist er zu teuer. Auf der anderen Seite, einen Führerschein zu machen, kostet in Baden-Württemberg im Schnitt 3.500 Euro. Ja. Haben Sie dazu sich Gedanken gemacht, wie man das verbessern könnte?
Schauen Sie, ich bin in der Kommunalpolitik ja sozialisiert, mache seit über 15 Jahren Gemeinderat, Kreistag und da lernen Sie eines, dass die Menschen ein ganz feines Gespür haben. Und manche versprechen jetzt ja vor Wahlen, dass der Führerschein so subventioniert wird, dass das Land es bezahlt, dass alles billiger wird. Ich finde es echt einfach auch nicht seriös, weil der Staat kann nicht alles immer überall bezahlen und subventionieren. Deshalb kann ich an der Stelle einfach auch nichts versprechen und was auch in der Woche vor der Wahl nicht tun. Woran wir aber müssen, ist, dass für unsere Fahrschulen, die Fahrlehrerinnen und die Fahrlehrer, mal die bürokratischen und die regulatorischen Anforderungen niedriger werden. Und wenn wir diese Standards absenken, dann werden auch die Kosten abgesenkt werden können durch die Fahrschulen. Also das ist unser Weg und jetzt nicht vor der Wahl irgendwie mit Geld wild um sich werfen.
Wie immer viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer an Manuel Hagel, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 8. März. Fangen wir mal an. Frank Oesterle aus Leichingen, der möchte wissen, wenn Herr Hagel es ernst meint mit dem Erhalt der Arbeitsplätze, dann darf er unter keinen Umständen auch nur entfernt überlegen, ob er mit den Grünen eine Koalition eingeht. Schließen Sie eine erneute Koalition mit den Grünen aus? Die Frage haben wir ein bisschen unformuliert, aber sinngemäß natürlich wurde sie so gestellt.
Ja, Herr Oesterle, vielen Dank für die Frage. Leichingen gehört ja zu mir, Alb-Donau-Kreis, mein Wahlkreis. Bin ja heute Morgen noch durchgefahren, wo wir hergefahren sind. Erster Punkt, das Thema Wirtschaft. Es ist Top-Priorität. Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz. Deshalb werden wir sehr schnell nach der Landtagswahl, wenn wir eine CDU-geführte Landesregierung bilden dürfen, eine Taskforce Arbeitsplätze einrichten in der Staatskanzlei, wo Gewerkschaften, Unternehmer und die Politik gemeinsam daran arbeitet, für jeden einzelnen Arbeitsplatz den Versuch zu unternehmen, eine Lösung zu finden. Weil wir müssen raus aus diesem alten Grabenkampf, Politik gegen Gewerkschaften, Gewerkschaften gegen Arbeitgeber, alle gegen alle. Das ist alles falsch. Wir müssen es gemeinsam machen. Zweiter Punkt mit der Koalition. Wir schließen aus eine Koalition mit AfD und der Linkspartei. Unterschiedliche Gründe, aber das Ergebnis ist das gleiche. Und wie die Koalition gebildet wird, das entscheidet nicht ich selber, sondern es entscheiden ja die Menschen am 8. März. Und wir haben es bei der Bundestagswahl gesehen, dass es einen Unterschied macht, ob die CDU mit 28 oder vielleicht mit 32% durchs Ziel geht. Und dass es einen Unterschied macht, ob die CDU einen Gesprächspartner hat für eine Koalition oder zwei. Und deshalb ist die Deutschland-Koalition mit SPD und FDP für uns immer auch adäquat als zweite Alternative. Und jeder, der einen grünen Ministerpräsident verhindern will, muss am 8. März mit beiden Stimmen CDU wählen.
Ich höre raus, Sie haben eine Präferenz für die Deutschlandkoalition. Das haben Sie eigentlich auch schon mal so formuliert. Alexander Spörer aus Pforzheim, der möchte wissen, wenn Baden-Württemberg Autoland bleiben soll, dann frage ich mich, warum einer der größten Automobilkonzerne von The Land seine Brennstoffzellentechnologie, die übrigens deutlich weiter als bei den Asiaten war, nicht weiterverfolgt hat. Das zeigt doch, dass das unbedingte Festhalten an alten Technologien eine Sackgasse ist. Ist es nicht realistisch zu sagen, dass die Autoindustrie in Zukunft nicht mehr die Rolle der vergangenen Jahrzehnte in Baden-Württemberg spielen wird?
Ja und nein. Ist jetzt nicht die klarste Antwort, aber ich möchte es begründen, warum. Nein, weil ich nie davon gesprochen habe, dass wir nur an einer alten Technologie festhalten. Technologieoffenheit heißt ja, wir sind offen für alles, was kommt. Wer hat denn vor ein paar Jahren von Plug-in-Hybriden gesprochen? Wer hat vor ein paar Jahren von Range-Extendern gesprochen? Da geht doch die Forschung und die Entwicklung weiter. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem am Verbrennungsmotorenverbot, dass nicht mehr in der Technologie geforscht und entwickelt wird. Wenn wir doch aber jetzt wissen, dass der Weltmarkt es weiter nachfragen wird, will ich halt einfach auch, dass es bei uns weiterentwickelt und gebaut wird. Das ist der erste Teil mit dem Nein. Ja ist, so ein Verbrennungsmotor, nageln Sie mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, aber der hat zwischen 1000 und 1200 Teile in etwa. Ein Elektroauto in etwa um die 200 Teile. Natürlich sind es viel weniger Teile. Das heißt, es wird für unsere Zulieferindustrie Veränderungen bringen. So, aber jetzt müssen wir doch den Weg gehen, dass wir die Zulieferindustrie in ihrer Produktionskette so breit bekommen, dass sie jetzt vielleicht zuliefern für die Verteidigungsindustrie, dass die zuliefern für die Medizintechnologie, für den Energieaggregatebau, für Photonik, für Sensorik, für Quanten. Da haben wir alle Möglichkeiten und der baden-württembergische Mittelstand schafft alles, wenn Politik klar ist in den Zielen, aber die Wege, wie wir die Ziele erreichen, so weit offen lässt, dass auf diesem Weg Wettbewerbsfähigkeit entsteht, Wettbewerb entsteht und das erzeugt Innovation. Diese Innovation erzeugt Technologie, das erzeugt Beschäftigung und sichert und schafft so neue Arbeitsplätze. Das muss der Weg sein. Batterie, bin sehr dafür, wir brauchen Unabhängigkeit in der Frage und ähnlich wie wir es bei Airbus gemacht haben, sollten wir in der Frage ein großes europäisches Batterieprojekt starten. Diese Konkurrenz mit China, Südamerika, das schafft kein Land für sich allein. Wir brauchen da europäische Lösungen dafür und von mir aus sehr gerne bei uns in Baden-Württemberg.
Eine Frage will ich noch stellen von Ingeborg Hinz aus dem Kreis Heidenheim. Sie haben etwa den früheren österreichischen Regierungschef Sebastian Kurz oder den ungarischen Außenminister getroffen. Das sind sehr fragwürdige Gesprächspartner in den Augen von SWR1-Hörerin Ingeborg Hinz. Wie begründen Sie diese Treffen?
Schauen Sie, der ungarische Außenminister war in Stuttgart und da war eine große Wirtschaftsrunde. Es war dabei die Wirtschaftsministerin, der Vizepräsident des Landtags. Es waren, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber 10, 15 große baden-württembergische Unternehmen von Weltmarktführer, die in Ungarn auch Standorte haben. Und der ungarische Außenminister kam zurück von einer USA-Reise und hat von seinen Eindrücken dort berichtet und hat gesagt, was hat das für Auswirkungen auf die baden-württembergische Industrie, auf diese Standorte in Ungarn. Und da ist es doch meine Aufgabe als Landespolitiker, gemeinsam mit der Wirtschaftsministerin, gemeinsam mit den Unternehmen bei uns im Land, uns anzuhören, was dieses europäische Mitgliedsland jetzt daraus für Rückschlüsse zieht. Und von daher halte ich da jetzt nichts von irgendwelchen Scheuklappen. Natürlich habe ich eine sehr klare Meinung zu dem, was in Fragen Rechtsstaat, Medienfreiheit dort passiert. Aber es ist ein europäisches, es ist ein Mitgliedsland der Europäischen Union, es ist ein NATO-Mitgliedsland und es ist für unsere Wirtschaft relevant. Und daher war ich dort mit der Wirtschaftsministerin, mit anderen Politikern und haben über diese Fragen debattiert. Und das betrachte ich als meine Aufgabe als Politiker.
Und ganz kurze Antwort mit der Bitte darum, was hat Sebastian Kurz zu bieten?
Sebastian Kurz, sie hat ein großes KI-Startup, ist in Israel unterwegs, hat Kontakte zur baden-württembergischen Industrie. Er war damals in Baden-Württemberg zu Gast in der Unternehmerrunde. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Interesse habe an dem, was jetzt diese Unternehmen für Investitionen planen. Und dann habe ich gesagt, das höre ich mich mit großem Interesse mal an. Diese ganze Moralisiererei, diese ganze Empörerei, die führt doch am Ende zu nichts Gutem. Wir müssen doch mit den Menschen im Gespräch bleiben, die was Spannendes zu bieten haben, ohne dass man dann jede einzelne Meinung von anderen Personen sich immer sofort zu eigen macht. So begreife ich Politik, dass man immer den Menschen zuhört, immer auch Interesse hat an dem, was jemand zu sagen hat, ohne dass man immer alles gleich teilt. Für mich ist nur die Frage relevant, ist es für Baden-Württemberg wichtig, ist es für unsere Wirtschaft wichtig und schafft es und sichert es Jobs.
Zum Thema Justiz schreibt Volker aus Weinsberg: Sehr geehrter Herr Hagel, bundesweit fehlen 2000 Richter und Staatsanwälte. 57% der Strafverfahren werden eingestellt. Er gibt als Quelle den Richterbund an. Ich kann das jetzt nicht überprüfen. Das betrifft auch die Justiz in Baden-Württemberg, die seit Jahren von der CDU geführt wird. Wurde da was verbummelt, will er wissen.
Die Zahlen, die beschrieben werden, zeigen doch, dass es da was zu tun gibt. Und wir haben mit Marion Genkes und Siegfried Lorek wirklich ein super Team, das da ordentlich vorankommt und die Digitalisierung zum Beispiel in der Justiz vorangebracht hat. Wir wollen ja 10% Personal in der Kernverwaltung des Landes reduzieren, aber wir wollen deutlich mehr Personal bei Bildung und Wissenschaft, bei innerer Sicherheit, also unserer Polizei und auch bei der Justiz, also schnellere Verfahren, auch durch Digitalisierung und mehr Personal. Das ist unser Weg in der Frage. Aber wenn ich noch ein Thema ansprechen darf, ohne dass Sie es gefragt haben, weil es wichtig ist, das Thema Wohnen. Weil wir da wirklich auch schauen müssen, dass wir wieder Luft unter die Flügel bekommen. Und für mich ist immer nicht so relevant, dass man immer so Überschriften fürs Weltall produziert, sondern auch konkret die Maßnahme beschreibt, was man tun will. Und unsere Idee, wir nennen das Heimvorteil BW, bin ja Mitglied beim VfB, darum bin ich im Fußball immer etwas zugetan, das sind drei Dinge. Wir wollen die Grunderwerbsteuer sukzessive absenken auf 3,5%. Wir wollen die Landesbauordnung nochmal ordentlich entrümpeln, mehr Zuständigkeiten zu den Kommunen geben. Wenn Sie in Österreich bauen, dann sind die bürokratiebedingten Baunebenkosten ungefähr bei unter 10%. Wenn Sie das gleiche in Baden-Württemberg tun, bei roundabout über 20%. Da haben wir was zu tun. Und der dritte Punkt ist, wir wollen bei Heimvorteil Baden-Württemberg jedem Erworbender beim Ersterwerb 10.000 Euro Direktzuschuss zahlen und für jedes im Haushalt lebende Kind 5.000 Euro zusätzlich. Und das werden Maßnahmen sein, wie wir endlich wieder zu mehr Bauen kommen, dass diese Idee der sozialen Marktwirtschaft, dass man sich von seinen eigenen Händen Arbeit, Wohneigentum erwerben kann, dass wir dem wieder deutlich näher kommen, das wird zu Baden-Württemberg passen.
Das haben Sie jetzt noch untergebracht, aber dazu ein Wort. Die schrittweise Senkung der Grunderwerbsteuer von 5 auf 3,5% wird voraussichtlich 500 Millionen Euro im Jahr kosten.
Es kommt darauf an, wie Sie es rechnen. Weil Sie müssen ja schauen, unsere Baukonjunktur hat ja im Moment keinen konjunkturellen leichten Abschwung. Die hat einen herbe konjunkturellen Abschwung hingelegt. Und 5% von sehr, sehr wenig ist im Ergebnis weniger wie 3,5% von etwas mehr. Ist ja immer die Frage, von welchem Grundwert gehen Sie aus?
Das versuchen wir als SWR-Faktenbasis mal einzuordnen. Derzeit liegt die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg bei 5%. Zum Vergleich, in Bayern liegt sie bei 3,5%. Die CDU Baden-Württemberg will die Steuer, wie Hagel auch im Interview sagt, schrittweise auch auf 3,5% senken. Da haben wir mal eine Beispielrechnung. Kauft man ein Grundstück oder eine Immobilie für 300.000 Euro, würde man bei einer Reduzierung der Grunderwerbsteuer von 5% auf 3,5% 4.500 Euro sparen. Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg fordert schon länger eine Senkung. Allerdings will die CDU vor allem Erstkäufer einer Immobilie entlasten. Da der Bund festlegt, wie erhoben wird, dürfen einzelne Gruppen bislang noch nicht unterschiedlich besteuert werden. Die CDU setzt sich daher beim Bund gerade für eine Öffnung ein. Mit der Senkung würde das Land auch auf Geld verzichten. Bei einer Absenkung für alle Immobilienkäufer auf 3,5% wäre das ein Steuerausfall von 630 Millionen Euro. Und unsere Einschätzung ist, an der Steuerlast eines Bürgers kann die baden-württembergische Landesregierung nicht viel ändern. Sie kann nur die Höhe der Grunderwerbsteuer festlegen. Zudem betrifft sie nur diejenigen, die sich eine Immobilie oder ein Grundstück kaufen und nach dem Willen der CDU da vor allem Erstkäufer. Die Entlastung ist also gering. Zudem macht die Grunderwerbsteuer nur einen Teil der staatlich verursachten Kosten bei Kauf und Bau aus. Es gibt Umsatzsteuer, Notarkosten oder auch energetische Anforderungen und Baubestimmungen. Experten schätzen, dass sie sich auf 30-40% der Bau- und Kaufkosten belaufen. Und jetzt weiter im SWR1-Leute-Gespräch mit Manuel Hagel.
Und ich finde schon sehr, dass der Staat jetzt auch mal bei sich selber anfangen muss. Und wenn es wieder mehr gebaut wird bei uns im Land, und jetzt, es geht einfach auch ein bisschen um Betriebswirtschaft immer bei politischen Entscheidungen, dann löst es ja auch Folgekorrelationen aus. Zum Beispiel, wenn unsere Handwerker wieder mehr Beschäftigung haben, mehr Betriebe, das merken sie im Steueraufkommen, das merken sie in der Beschäftigung, wenn unsere Baufirmen wieder mehr zu tun haben. Dadurch, das sind ja alles indirekte Steuereinnahmen, die dann am Staat wieder zugutekommen. Von daher hängt alles am Ende mit allem zusammen.
Eine Hörerfrage würde ich gerne noch stellen, und zwar von Max Müller aus Stuttgart, mit einer Nachfrage zu dem Friedrich-Merz-Besuch in Indien, den Sie vorher angesprochen hatten, und dem Riechen am Auspuff mit dem hocheffizienten Verbrenner. Da sagen Sie, dass dieser nur Wasserdampf ausstößt und kein CO2 mehr. Er möchte wissen, gibt es Studien, die dies belegen?
Ich kann jetzt keine Studie benennen, weil Friedrich Merz diese Geschichte in Heddesheim in einer öffentlichen Veranstaltung wiedergegeben hat. Und diese Geschichte ist die ich ja vorher auch repliziert habe.
Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Manuel Hagel, ich bedanke mich für Ihren Besuch.
Danke Ihnen sehr, hat große Freude gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.